sind uns ja sicherlich einig, vierstündige Arbeitszeit für alle vollkommen ausreichende Tätigkeit wäre. Was ich überhaupt nicht verstehe und auch falsch finde, wenn du das als Teilzeitarbeit definierst und damit zwangsläufig, also seitens der Gewerkschaften, die Kritik hervorrufst, weil wenn 4 Stunden ausreichend sind, und das ist, können wir uns sofort darauf verständigen, dann darf ich das nicht als Teilzeitarbeit bezeichnen, sondern muss eben sagen, okay, das ist die Norm, das ist dann die Vollzeit.
Kurze Vollzeit.
Ja, das hat sie am Schluss noch irgendwie dazu gesagt, aber das war mal.
Albert, wir machen es so, dass erst ganz viele diskutieren, weil sie dann auch miteinander diskutieren können.
Ja.
Und ich nicht auf jeden einfach antworte.
Das ja, also zu deiner Frage, was wir von dieser Losung halten, damit auch eine Erwiderung. Also ich denke, die Funktion einer Losung ist ja auch durchaus zu provozieren und ins Gespräch zu bringen. Dahinter steckt ja ein ganzes Gebäude. Ich kann einfach nur sagen, ganz spontan, als ich die Losung zum ersten Mal gehört habe, hat sie mich sofort begeistert. Ich hatte ein ganzes Paradox, das hat nichts mit Logik, wenn man das dann genau betrachtet, gar nichts zu tun. Das ist was beim Bauch sozusagen. Dass ich, wenn ich die Losung höre, wir reduzieren die Vollarbeitszeit auf 4 Stunden am Tag, ist mein Reflex, wenn ich neoliberal verformt bin, völlig unrealistisch. Wenn ich höre Teilzeit für alle und da kommen 4 Stunden daraus, denke ich, klar, Teilzeit gibt es ja schon. Also das ist dann auf alle ausgelegt. Also quasi im Effekt das Gleiche, aber die Wirkung dieser Parole ist, dass es an etwas anknüpft, das ich bereits kenne und mit dem ich mich quasi individuell sogar schon ausgesöhnt habe, also quasi in Teilzeit zu arbeiten. Also insofern treffen wir uns dann in der Utopie. Die Frage ist, was ist ein Slogan, der neugierig macht oder Fragen aufwirft, auf den ich mich einlassen kann. Also das ist dann eine ganz subjektive Rückmeldung. Noch eine andere Reaktion, mich treibt die Frage um, also vielleicht dazu, was ich an deiner Arbeit schon ganz lange schätze, ist, dass du so präzise benennst, in welche Pfeilen wir mit unseren Forderungen, also die Frauenbewegung beispielsweise oder alle, die vom Standpunkt von Frauen aus Gesellschaft oder das kapitalistische System kritisieren, wie sehr wir aufpassen müssen, nicht die falschen Forderungen zu stellen, weil wir nicht in einem großen Kontext denken, die sich ganz legitime Wünsche nach dem sozialen, gesellschaftlichen Fortschritt auch wieder verkehren lassen, wunderbar den Schmierstoff zu geben, zu modernisieren. Und was mich so ein bisschen umtreibt, ist diese 4-in-1-Perspektive, für die ich brenne. Mir begegnet gleichzeitig auch so ein Topos, so ein Modell, ob das in der Werbung vermittelt wird oder in anderen Kulturproduktionen. Die Frau, die alles will, ist auch wieder sehr, also ist auch genau das, was der Neoliberalismus auch im Moment braucht. Also die sich durchaus im Beruf zurücknimmt, die gleichzeitig auch so Politik oder nennen wir es mal Ehrenamt macht, die natürlich auch familiär orientiert ist und auch im Sinne einer Work-Life-Balance über alle Fähigkeiten verfügt, auch möglichst schnell und effizient zu regenerieren und das alles mit guter Laune zu tun, sag ich mal. Also diesen Topos gibt es sozusagen. Und ich habe so eine Sorge manchmal, ob uns diese Forderung nach dem ganzen Leben, wo ich den Eindruck habe, dass sie Frauen in meinem Kontext stärker formulieren als Männer zurzeit, also dass Frauen eher sagen, genau das knüpft etwas an, was ich auch will oder erlebe, dass uns auch diese Forderung sozusagen aus den Händen gerungen wird. Und da würde mich interessieren, du gibst da auch viele Antworten drauf, aber was sind so die Dinge, worauf wir achten müssen, damit es nicht geschieht? Dass es nicht dazu dient, ein weiteres Mal den Neoliberalismus zu modernisieren, und wir gehen alle schon auf Kurzarbeit und schränken uns einfach alle ein bisschen rein und das passt. Ja, das möchte ich nicht, dass das geschieht.
Ich habe jetzt noch 2 weitere Wortmeldungen. Sollen die auch noch drankommen?
Klar.
Okay, dann, ich glaube, Silvia und dann die Kollegin.
Also ich glaube, diese Gefahr besteht insofern nicht, als eben der Begriff des erfüllten Lebens ja auch da wirklich im Mittelpunkt steht. Das finde ich das, was im Moment so von der gesellschaftlichen Stimmung her unglaublich wichtig ist, dass irgendwelche gesellschaftlichen Kräfte diesen Begriff wieder überhaupt denkbar machen. Ja, ich habe das Gefühl, es ist so eine allgemeine Depression und es geht meistens eher darum, ums Überleben, als noch eine Idee davon zu haben, was ein erfülltes Leben überhaupt, also was es sein könnte, glaube ich, haben die Leute schon eine Vorstellung, aber dass es möglich sein könnte, auch in so einer Situation wie der Krise jetzt, das ist, glaube ich, für viele weit weggerutscht. Und das finde ich also gerade das für mich so Erfrischende auch an dem Buch, dass das so im Mittelpunkt steht. Aber ich wollte kurz zu der Teilzeitarbeit auch noch sagen, also ich denke, du sagst ja selbst, im Prinzip wird es dann die normale Arbeitszeit, insofern würde ich auch eher dazu tendieren, den Begriff im Moment gar nicht mehr zu verwenden, weil für mich impliziert es zum Beispiel auch Teileinkommen. Teilzeitarbeit heißt für mich automatisch dann auch, ich habe halt, also wenn man nicht dazu sagt, den vollen Lohnausgleich, dann wird es halt auch wieder so lang, sondern es muss klar sein auch, dass diese 4 Stunden, die man am Tag dann arbeitet, ausreichen, um davon zu erfüllt leben zu können. Ja. Aber der eigentliche Punkt, also wo ich nicht der Meinung bin, nicht deiner Meinung bin oder zumindest in Frage stelle, müssen wir wirklich das subversiv in die Gesellschaft tragen? Ist das noch so? Oder sind wir nicht vielmehr schon in der... Also ich habe jetzt viele Gespräche an Infostellen im Wahlkampf gehabt, zum Beispiel mit Leuten, halt ganz viele, die geklagt haben, aber auch ganz viele, die wirklich wütend waren und die wirklich auch an einem Punkt waren, wo sie gesagt haben, jetzt landen wir das jetzt, das geht jetzt wirklich zu weit und wir müssen gucken, dass sich das ändert. Und insofern, also möchte ich eigentlich lieber eine offensivere Haltung da einnehmen wollen. Ja. Nicht, oder beziehungsweise vielleicht muss man auch erstmal klären, was du meinst mit subversiv in die Gesellschaft kamen. Ja.
Also ich finde, für uns Frauen kann das doch gar nicht so utopisch sein. Vor 20, 25 Jahren hat eine Frau das geschafft, mit einem Halbtagsjob sich und die Kinder satt zu machen. Für uns kommt da jetzt nur noch dazu, das schöne Leben. Wobei man ja heute ja nicht mehr vom Halbtagsjob satt werden kann. Ne? Also daher denke ich, ist es für uns gar nicht so utopisch. Ne? Vor 20, 25 Jahren konnte man vom Halbtagsjob satt werden, Kinder ziehen und. Aber wir haben ja genügend Zeitzeuginnen. Muss heute die Erzählung am Halbtagsjob. Mussten Frauen ja die alleine ziehen fahren. Von uns kommt der nächste Stunde dazu. Also gar nicht mehr so utopisch.
Ich fange mal hinten an. Mit subversiv und so. Und sollen wir nicht lieber sagen, wir sind für eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Das hört ihr doch selber, dass sich das irgendwie unerhört zäh und immer schon gehört und langweilig und nicht zündend anhört. Und es hat in sich schon das Sagen, es wird sowieso nichts draus. So. Das werden wir nicht kriegen, jenes werden wir nicht kriegen und wir können froh sein, wenn Rente mit 67 auf 66,5 heruntergestemmt wird. Oder irgendwie sowas passiert damit. Jetzt, was meine ich dagegen mit subversiv oder wie Melanie gesagt hat, mit provozierend oder wie ich versucht habe, weswegen ich mit den Stammtischen eingestiegen bin. Es muss doch darum gehen, dass wir nicht bloß die richtigen Sachen sagen, die wir richtig finden und hoffen, dass es genügend Leute gibt, die das, was wir richtig finden, auch richtig finden. Und die machen dann irgendwo Wahlkreuze. Das kann doch nicht unsere Art von Politik sein. Ne? Abgesehen davon, dass zum Beispiel die Forderungen in der Linken auch tödlich langweilig sind und man würde eigentlich die Wahlkreuze nicht machen, wenn es nur dieses gäbe. Aber noch nicht die Ergänzungshoffnungen vielleicht der vielen Menschen. Aber das ist ein extra Kapitel, die Forderung in der Linken. Aber jetzt dazu, was macht man denn, was wäre denn subversive Politik? Das ist eine, oder was verstehe ich darunter, die den herrschenden Alltagsverstand beim Wickel nimmt und dreht. Sodass die Menschen jetzt anders denken müssen, als sie zuvor gedacht haben, und zwar selbsttätig, weil sie sich selbst jetzt überzeugen, dass so, wie sie bisher gedacht haben, offensichtlich ein Problem ist, und zwar für sie selbst. Sie können nicht mehr so weiterdenken, wie sie gedacht haben. Das bezeichne ich mit subversiv. Du nimmst also einen Teil mit. Deswegen muss es Teilzeitarbeit heißen, unbedingt, weil es jetzt die Leute ergreift, mit Hilfen vielleicht, bei Gesprächen und so, über Teilzeitarbeit nachzudenken. Warum habe ich das eigentlich negativ besetzt, das Wort Teilzeitarbeit? Das ist ja ein negatives Wort. Man traut sich das ja kaum zu sagen, jemand, der Teilzeitarbeit ist. Sag mal, und was macht Ihre Frau? Na ja, die hat Teilzeitarbeitend. Da muss schon nicht mal mehr dazu gesagt werden, wo und was, ne? Sondern die ist schon gerichtet damit. Jetzt, warum muss sie sich fragen, die Gewerkschafter wissen das unter euch. Die wissen das, das ist, was ich eben sagte. Als Teilzeitarbeiter hat man keine Karriere, man stößt nicht nach, also nicht nach oben vor, man verdient weniger, man wird nicht anerkannt und so weiter und so weiter. Das ist also ein negativer Begriff. Ringsrum negativ. Der wird jetzt aufgerufen im herrschenden Diskurs und verallgemeinert. Der verträgt aber keine Verallgemeinerung. Das geht gar nicht. Weil wenn du Teilzeitarbeit für alle hast, hast du ja Vollzeitarbeit für alle. Das geht nicht. Du kannst so nicht sprechen. Das ist wie diese schöne ein Dienstmädchen für alle. Ist auch unheimlich problematisch. Wer ist das Dienstmädchen für das Dienstmädchen? Ne? Es geht nicht. Teilzeitarbeit für alle geht auch nicht. Das muss man aber doch alles gar nicht sagen, sondern es muss jetzt anfangen, in den Menschen, die das hören, über ihre Abwehr nachzudenken. Indem sie anfangen nachzudenken und sich zu verändern, wird also diese subversive Weise mehr als bloß die Zustimmung zu einer gewerkschaftlichen Losung, die sie schon 100 Jahre kennen und an die sie nicht glauben, bringen. Weil sie jetzt andere sind, die nämlich jetzt plötzlich, und das passiert übrigens auch so, es passieren zwei Dinge. Selbst der Chefarzt vom Krankenhaus sagte, Teilzeitarbeit für alle absolut super, super. Ich habe auch keine Lust mehr, mich so lange immer abzurackern. Und wenn alle auf 4 Stunden, dann könnte ich auch mal mit meinen Kindern und dann Geige wollte ich wieder spielen, aufnehmen und so weiter. Super, machen wir so. Das ist die eine Seite. Die anderen sind die Frauen, die wurden eben genannt, die schon ganz lange nur 20 Stunden arbeiten. Und die sitzen da und sagen ja, im Grunde, das geht gleich über in die passive Revolution, in die Frage des Neoliberalismus. Im Grunde tun wir das doch. Die 4-in-1-Perspektive machen wir doch. Wir haben 20 Stunden Erwerbsarbeit, wir haben genügend in dieser Reproduktionsarbeit, wir sind in Attac. Ich hatte gerade so eine Veranstaltung in Attac. Wir sind in Attac, kümmern uns also um Politik. Naja, das mit der Entwicklung, das klappt noch nicht so richtig, aber kriegen wir vielleicht dran. Aber unser Problem ist, wir können davon nicht leben. Wir können davon nicht leben. Das ist doch aber eine sehr gute Diskussion. Sofort verschärft sich die Diskussion Teilzeitarbeit für alle. Verbunden mit, und jetzt kommt die nächste Diskussionsschiene, die schon auf uns wartet. Bist du etwa für das bedingungslose Grundeinkommen? In die Lage gibt es zwei Teile. Die einen sagen, ja, wir auch und wir sind jetzt mit dir verbündet. Und die anderen Teilen sagen, nein, wir haben schon immer dagegen gekämpft. Ich bin an dieser Stelle der Auffassung, das bedingungslose Grundeinkommen ist zu bescheiden. Es sollte mehr, nicht nur dieses Brot, sondern auch nicht nur Brot und Spiele, sondern, wie Luxemburg das sagt, die sozialen Garantien des Lebens sind selbstverständlich für alle zu gewährleisten, damit sie sich in die Politik einmischen können. Das finde ich eine viel tollere Forderung und es zeigt zugleich, dass wir das nicht so bescheiden meinen, dass jeder nur gerade überleben kann mit Wohngeld und so weiter. So, das ist dieses eine. Aber was machen wir, dass es nicht plötzlich als passive Revolution eingepasst wird in den Neoliberalismus? Denn die jetzige Entwicklung kann doch nur sich freuen, wenn die Einzelnen sich ausbilden, sich entwickeln, sich entfalten, leistungsfähig sind und so weiter und alle in guter Laune, sagt Melanie, alle diese Sachen tun. Ich habe deswegen mehrfach betont, hoffe ich, dass eins von denen zu verfolgen oder zwei langfristig reaktionär ist, bestenfalls auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie rausläuft. Sondern es müssen immer alle 4 beieinander sein und da gehört die politische Gestaltung dazu. Es ist unverdaulich, wenn das Volk sich an der Politik beteiligt, dieses einfach einzupassen, glaube ich. Ich glaube, das geht nicht. Und so eröffnen sich doch dann in diesem Feld, kann man denn das nicht einpassen? eröffnen sich doch weitere Politikfelder, in denen wir jetzt tätig werden, nämlich die sozialen Garantien des Lebens auf der einen Seite und die Politik für alle auf der anderen Seite jetzt anfangen durchzusetzen. Zum Beispiel auch für Schüler. Ich bin gerade in den Kämpfen in Hamburg um die Schulreform so über Enkelposition verwickelt und stelle fest, die sind mit der Schüler, mit dem Schülereinspruch, mit dem Schülerrat, mit der Schülermitbeteiligung, in der Schülerpolitik noch nicht mal so weit, wie wir waren, als ich Abitur gemacht habe. Das muss auch sofort geändert werden. Es gibt also viele Politikfelder, die sich daran anschließen. Das ist das eine. Und deswegen, wenn man das einfach so, wie du das wolltest, nennt, nennen wir es doch beim Namen, die Vollzeitarbeit soll verkürzt werden. Na, es ist alle Provokation raus, alles Subversive. Niemand denkt mehr, das ist ein Gedankentöter. So. Weil es auch als Forderung zu alt ist. Man kann nicht immer für das Gleiche kämpfen und unterliegen und es dann wieder herausholen und hoffen, dann geht's auf Dauer. Wir hatten das bei den Frauen mit den Quotenkämpfen. Wenn man 20 Jahre die Quotenkämpfe verliert, muss die Politik anders geführt werden. Zum Beispiel, indem man bei den Quotenkämpfen sagt, ihr habt das alle missverstanden die ganze Zeit, liebe Leute. Die Quote war gar nicht das Ziel, sie ist ein Mittel. Wir wollen etwas anderes, wo das nicht die Gesellschaft gleichmäßig auf Männlein und Weiblein in allen Hierarchien Unternehmer, Ausbeuter, Unterdrücker, Soldaten aufgeteilt ist, sondern wir brauchen die Quote, um eine andere Gesellschaft durchzusetzen. So. Und dann kriegt es eine neue Weise und da drin in alledem das Zusatzproblem oder die Zusatzanweisung, auch Teilzeitarbeit für alle, ist natürlich eine Forderung, die gerade jetzt in der Krise erhoben werden muss und überall ganz furchtbar laut verkündet werden muss. Die kann schon übermorgen tödlich sein und überholt und wir brauchen etwas anderes. Kurz, seid flexibel bei der Formulierung von Losungen, aber es braucht einen Kompass. Der Kompass sollte sein, alle vier Bereiche immer gleichzeitig. So. Ja, das war alles, ne? Das waren alle eure Fragen. Hm? Das kann man nicht bis hierher verstehen.
Also die Arbeit ist ja erstmal eine Ressource wie viele andere Dinge auch. Manche Menschen haben 8 Stunden Arbeit, andere Menschen haben überhaupt keine Arbeit. Und du hast ja auch eben gesagt, dass es so ist, dass wir diesen Bereich der Produktionsarbeit eben ja auch so überbewerten. Da hängt unser Prestige dran, nicht nur Einkommen, sondern auch Prestige. Wo ich mich gerade frage, warum sollten die Leute, die 8 Stunden haben, sich über die Teilzeitarbeit wirklich freuen? Wollen die wirklich abgeben?
Naja, das kommt drauf an, wie die Arbeit aussieht. Wenn das jetzt vor 8 Stunden arbeitet, dann ist ja freundlich.
Ich muss schwierig geworden sein. Wenn ihr miteinander spricht, verstehe ich nicht.
Das kommt doch auf die Arbeit an. Wenn die Arbeit sehr schwer ist und man macht es seit 20 Jahren und ist unerfreulich, dann freut man sich nicht, wenn man das arbeitet. Und wenn die Arbeit ja aber sehr viel gibt und sich da dann gut bewegen kann und viel rausziehst, dann möchtest du gerne länger arbeiten.
Ja, was macht man mit den Leuten, die jetzt nicht sagen, Gott, wie toll, das ist eine klasse Teilzeitarbeit für alle, sondern die sagen, wieso, ich habe eine Arbeit, da verdiene ich ganz viel Geld, da habe ich ganz viel Geld, und ich will jetzt überhaupt nicht 4 Stunden Familienarbeit machen. Also so davon auszugehen, dass alle dann schon nicht finden, finde ich,
naiv. Jetzt hat er sich ja ungemeldet, sondern die Kollegen hinter ihm.
Also ich habe ja keine Antwort auf deine Erwiderung im Hinblick auf die taktisch richtige Losung, wie man das Ganze benennt. Aber du hast da vollkommen recht, da muss man drüber nachdenken. Trotzdem bin ich, und ich sage zweitens dazu, diese 4-in-1-Theorie, das finde ich wichtig und das vielleicht auch noch leicht vermittelbar zu machen, halte ich für eine wirklich wesentliche politische Aufgabe. Aber ganz provokativ sage ich dir, Verdi hat einen Tarifvertrag bei Arcando abgeschlossen. Da haben 90% von denen Teilzeitbeschäftigte die Betriebsräte unter Druck gesetzt und die Gewerkschaft unter Druck gesetzt, dass sie einen Tarifvertrag abschließen, dass die ganzen Beschäftigten 1 Milliarde Euro im Jahr Arcando zurückgeben. Glaubst du ernsthaft, dass das in einem Bereich, wo ich 70-80% Vollzeitkräfte habe, möglich gewesen wäre? Jetzt will ich überhaupt nicht drüber in Abrede stellen, dass das politische Bewusstsein auch bei den Vollzeitkräften eine Katastrophe ist. Ja? Nur in keinem Betrieb, wo du eine normale Beschäftigungsstruktur noch hast, wäre es möglich gewesen, wie bei Akandor, dass die Beschäftigten selber, das waren zu 90% Teilzeitkräfte, so Druck auf Verdi und auf die eigenen Betriebsräte ausgeübt haben, dass die dann tatsächlich einen Tarifvertrag über 1 Milliarde Euro jedes Jahr Lohn schenken wir dem Unternehmen. So, und damit müssen Sie sich auseinandersetzen.
Also ich finde das ganz spannend, was Sie da eben gesagt haben. Ich finde auch, was ein Ansatz ist, und das kann ich 24 Stunden nehmen oder 16 Stunden, die Ehre und Achtung des Menschen. Also ich habe 4 Jahre jetzt schon in dieser Frauenarbeit gemacht und bin mit dem Frauenfrühstück angefangen. Da hatte ich von 8 Frauen, die da kamen, 5 sozial Schwache. Diese 3 intellektuellen Frauen haben es nicht geschafft, sich mit den sozial schwachen Frauen, damals waren es noch, hätte ich bald gesagt, Hartz IV, sich zu unterhalten, mit denen Brötchen zu teilen, sage ich mal, um sie genauso zu ehren und achten. Die 3 intellektuellen Frauen haben zusammengeklönt und haben zu mir dann gesagt, ja, siehst du es mal, das passt nicht, wir haben nicht den gleichen Horizont, wir hören uns nicht die gleichen Referate an, ja? Ich denke, da liegt unheimlich viel im Argen, dass wir auch zusammenkommen. Und diese Frauen, die ich geehrt und geachtet habe und davon von den intellektuellen Frauen belächelt worden bin, dass sie genauso ins Boot kommen und dass sie genau die gleiche Ehre und Achtung haben. Und eben auch ein Hartz IVler, bin ich selbst 4 Jahre gewesen und seit einem halben Jahr raus, dass sie genauso geehrt und geachtet werden. Und da ist es dann erstmal egal, wie viele Stunden wer arbeitet. Auch das ist zwingend, dringend notwendig. Und das muss genauso zum Gesprächsthema werden. Und das waren alles linke Frauen. Die waren alle bei den Linken und sind auch heute noch Mitglied.
Also ich hänge auch ein bisschen da an, weil es ja irgendwie auch die Frage gibt, dass für irgendwie einen Macho, jemand, der sich über die Arbeit definiert, ich gehe 8 Stunden arbeiten, zeigt, dass ich da ein ganzer Mann bin, inwiefern für den eine Teilzeitarbeit möglich ist, für das eigene Selbstverständnis. Weil das heißt ja, sind Frauen sind schwach, die machen nur 4 Stunden, Männer die sind stark, die machen die 8 Stunden. Dass irgendwie das dann irgendwie auch diesem Typ von Mann danach so beim ich selber finde die Aussicht auf 8 Stunden auch nicht so besonders empfindlich.
Jetzt hat sich noch Django gemeldet.
Ja, du hast gesagt, den Alltagsverstand dann wickeln, nehmen und drehen. Also wirklich, dass der negative Begriff Teilzeitarbeit sich selbst aufhebt, das ist ja logisch, denn wenn alle Teilzeitarbeit machen, dann hat man den Maßstab der Vollzeitarbeit nicht mehr. Ja, und wenn sie Teilzeitarbeit nicht mehr definieren, folglich ist alles dann Vollzeitarbeit. Nur auch als Gag oder ja, Gag, ich werde jetzt das nächste Woche, von jetzt immer nächste Woche, also das als psychologisch taktische Lösung zu nutzen, hat etwas gaghaften Charakter, insofern als natürlich die Frage ganz manifest im Raum steht, beziehungsweise eben noch so einfachen, gerade einfachen Menschen, die ein Problem darstellt, die zu vermitteln, die komplexer sind, sofort in den Kopf kommt, nämlich, dass er das Geld braucht. Das ist ja klar, dass man von diesen Beträgen nicht leben kann, wenn man Teilzeitarbeit macht und nachdem man Vollzeitarbeit hatte. Das ist eben zu wenig Geld zum Leben, wie du auch gesagt hast, sodass also unmittelbar, ich sag mal in der nächsten Sekunde schon, diese holprige Losung dann, das muss jetzt nicht in dieser Losung formuliert sein, aber davon Lohnausgleich, das ist abgenutzt vielleicht und das ist dann umständlicher, das deswegen zu verkaufen als in der Werbung. Aber es kommt ja sofort. Ich glaube, was soll das denn? Ja, also schließlich, das ist ja nicht etwas, was dann nach langen Diskursen plötzlich herausgearbeitet wird. Jetzt wissen wir das auch noch, dass wir den Lohn bekommen müssen, den wir für die Vollzeitarbeit bekommen haben, für die Vollzeitarbeit. Das ist ja etwas, was zwangsläufig unmittelbar sich daran anschließt. Davon muss ich
Dann hat mich gebeten, die Moderation jetzt zu übernehmen. Das heißt, hier vorne war noch eine Wortmeldung und dann, glaube ich, hier.
Ja, vielen Dank.
ich wollte nochmal in Anlehnung dazu gesagt, es müsste halt irgendwie so sein, dass, dass das nicht, dass man nicht im Einzelnen, also die im Einzelfall jemand nur zwingen kann, 4 Stunden zu arbeiten, wenn er das wirklich will. Das müsste irgendwie so freiwillig sein, sonst wird es ja schnell irgendwie. Er möchte. Also vom Konzept her, ne? Dass es nicht übergriffig wird. Du musst das so machen.
Vielleicht auch nochmal zu diesem Punkt, weil also ich finde das auch eine spannende Frage mit, ist denn die Bereitschaft da? Es gibt ja so Zahlen beispielsweise, da mag man sicherlich auch nochmal, muss man genau gucken, wie kommen die zustande, aber dass angeblich, je mehr Kinder beispielsweise im Spiel sind, umso länger arbeiten die Männer auch. Also als suchen sie auch noch die Überstunden im Büro, um also den Zeitpunkt, wo sie abends nach Hause kommen, noch hinaus zu exzellieren. Kann ich auch nachvollziehen zum Teil. Ich glaube, das ist tatsächlich dieser Punkt, wo es auch darum geht, noch um Hegemonie zu kämpfen, auch am Stammtisch. Also das, ich glaube, da stecken viele Baustellen drin, warum das Modell einerseits so bestechend einfach daherkommt und erst, wenn man es wirken lässt, im Abgang sozusagen, fällt dann auf, oh je, was hängt da eigentlich alles mit zusammen? Und ich denke, gerade diese Frage, also zu vermitteln, und das ist, glaube ich, unter den gegenwärtigen Bedingungen ja auch nicht ambivalenzfrei, also wie schön es ist, Zeit mit dem Kind zu verbringen, etc., das ist ja auch eingetrübt davon, also ich bin selbst auch genug als Mutter unterwegs, um zu wissen, dass allein die öffentlichen Verkehrsmittel mit Kinderwagen, also da bleibt man lieber zu Hause zum Teil. Also da schließt sich ein ganzer Rattenschwanz an, an politischen Forderungen, denke ich, und an Auseinandersetzungen, um zum einen zu sagen, für beide Geschlechter, genauso wie es vielleicht mitunter bei Frauen noch häufiger der Fall ist, Politik oder Parteipolitik für sich nicht zu sehen, so eine Mischung aus mit diesen Geschichten aufzuräumen, das sei irgendein Geschlecht nicht wesensgemäß, es sei nicht gar nicht in der Lage dazu, elterlich, also so mütterlich zu sein wie Frauen, das können beispielsweise, ich glaube, mit solchen Glaubenssätzen laufen auch durchaus Männer noch durch die Welt, als auch ja, solche Bereiche auch schmackhaft zu machen, auch zu zeigen, die Chancen dahin sein. Ich glaube, da ist dem Feld der Hegemonie noch viel zu tun.
Ich muss jetzt was sagen, sonst vergesse ich die Elemente. Gleich hier an. Alle eure Einwände und Elemente sind natürlich gespeist von viel Erfahrung und haben ihre Richtigkeit. Da drin finde ich als Hauptgedanke für mich, den Gedanken, den ich auch vorher schon hatte, es tut unheimlich Not in politischer Bildungsarbeit und politischer Erziehung. Und wenn ihr dann sagt, aber zum Beispiel bei Verdi haben diese Teilzeitarbeit 1 Million erkannt. Das leuchtet für uns alle sofort ein. Hier müssen wir ganz schnell mit einem Teilzeitarbeiter politisch gearbeitet werden. Umgekehrt war dieses andere Beispiel, welches war das? Da ging es auch darum, dass genauso ein ähnliches Beispiel, ach ja, das war das Beispiel, wo die intelligenten Frauen mit den Hartz-IV-Frauen absolut nicht reden konnten. Das ist natürlich ein Phänomen, ein Tatbestand, ein Aufschrei. Hier muss etwas geschehen. Das ist eine negative politische Bildungsarbeit, die hier getan wird. Und natürlich ist die Notwendigkeit, dass alle, wenn sie miteinander politische Bildungsarbeit beginnen, zunächst auf gleicher Stufe stehen und einander zuhören und die einzelnen Elemente vorführen und was sie für Probleme haben. Das Leichteste in solchen Fällen ist nach meiner Erfahrung Erinnerungsarbeit zu machen. Da müssen nämlich alle schreiben und dann sind diejenigen, wie zum Beispiel ich, die über eine Erinnerung zum Beispiel von Zusammenarbeit schreibt, genauso eine, die Elemente von Zusammenarbeit sucht, wie die anderen das sind. Und es ist nicht vorher ausgemacht, wer die weitest entwickelten Möglichkeiten aufdeckt, sondern man kann voneinander lernen. Aber dazu braucht es natürlich Bildungsstrategien. Also euer erster Punkt war, wir können über vier und eine überhaupt nicht reden, ohne nicht gleichzeitig über politische Bildung als breite Kampagne zu sprechen. Einverstanden. Die ganze Zeit versuche ich schon, mindestens in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Melanie ist ja dort, sie kann das nochmal nachdrücklich weiterreichen, die Notwendigkeit, dass dort aus Teamerinnen ausgebildet werden, dafür stark zu machen, weil es völlig unsinnig ist, mich dauernd durch die Lande reisen zu lassen, in jeder Stadt und in jedem Dorf 25 Menschen dafür zu gewinnen und dann in das nächste zu reisen. Und dann sind die auch noch so wie die NRW-Leute, die wollen mich zweimal, weil es war so schön, das erste Mal können ja nochmal kommen oder so. Ne? Und dann 173 solche Gruppen könnten sich melden. Also ist es geklärt. Wir brauchen bessere politische Bildungsarbeit, die auch nicht zwischen weniger Ausgebildeten und den, wie Gramsci sagt, den organischen Intellektuellen die Kluft verschärft, statt sie auszugleichen, zu überbrücken, nutzbar zu machen. So. Das kann man auch sehr schön mit Gramsci machen, mit Luxemburg machen und so. Da gibt es viele mögliche Modelle, das zu tun. Das ist der eine Punkt, den ihr gesagt habt. Und der dazugehörige, die Sachen stehen doch alle nicht fest, sondern es geht ja doch um Hegemoniekämpfe. Also alles ist beständig in Bewegung. So werden wir doch auch hoffen, dass auch diese von euch genannten Schrecknisse in Bewegung zu bringen sind oder schon in Bewegung sind. Und wie der Brecht sagt, man muss sehen, an welcher Stelle sie sich verändern können und dann nach der Seite der Veränderung hinarbeiten. Das hilft euch vielleicht jetzt gerade nicht weiter, aber ein anderes vielleicht gut. Es geht auf diese Fragen. Fragen waren, was machen wir denn, wenn wir zwar für eine Teilzeitarbeit für uns zu gewinnen wären, wo wir eh nicht viel mehr haben oder gar nichts, und die anderen nicht. Und zwar die mit den festen, qualifizierten 8 Stunden bis mehr Tagen nicht. Ich hatte euch extra den Chefarzt da eingeworfen, aber es sollte etwas anderes sagen. Es sollte sagen, es ist natürlich in solchen politischen Kampagnen oder Versuchen oder Bildungsarbeit absolut zwingend notwendig, dass ihr nicht über die anderen spricht, sondern sie sprechen lässt. Immer. Die Antizipierung von anderen Männern zum Beispiel, die wollen gar nicht, ist für eine Politik tödlich. Dann kommt ihr auf die Frage, wie viel Freiheit lassen wir ihnen denn, so unsinnig zu weiterzuleben, wie sie jetzt leben. Sich verausgaben und am Ende sagen, ich hatte nichts davon oder so. Wie wollen wir sie unter Kuratel nehmen? Wollen wir sie zwingen? Wollen wir eine Diktatur errichten, jakobinischer Art, in denen wir sagen, so wird es sein in Zukunft? Weil dieses natürlich nicht. Sondern lasst sie doch sprechen. Prüft doch, ob sie für eine Teilzeitarbeit für alle zu gewinnen wären. Ich habe noch keine Gruppe gesehen, in der sie nicht zu gewinnen waren. Immer waren Männer dabei, sagten, ja, wenn ich mir das genau überlege und das mir mal für mich durchrechne, ja, das wäre was für mich, bis auf einen einzigen Mann im Parteivorstand der Linken. Der sagte, er ist dagegen. 4 Stunden für die Lebensreproduktion zu opfern. Er braucht nur 4 Minuten morgens beim Frühstück in der Pfand. Und will das auch nicht ausdehnen. In der Zeit kann er was Besseres tun. Dieses ist natürlich noch mittelalterlich in Bezug auf die Wahrnehmung der einzelnen. Du bist gleich dran. Es ist vorsintflutlich noch in Bezug auf die Besichtigung der 4 Bereiche. Und da drin steht aber ein Gedanke, den ich nicht sorgfältig genug ausgesprochen habe. Die Abwertung des Bereiches, wo Leben produziert und reproduziert wird und Natur und Alte und Kranke und Behinderte sind. Die Abwertung als marginal ist ein Produkt kapitalistischer Produktionsverhältnisse und wird von allen Frauen unterstützt, die dieses selber auch tun und dann sagen, auch Männer sollten mal in diesem schlechtesten aller Bereiche ein wenig arbeiten und auch Männer sollten einen Mülleimer runterbringen oder eine Windel wechseln oder irgendetwas. Das ist doch, ihr müsst doch genau umgekehrt vorgehen. Dieser Bereich ist der Bereich, wo die sozialen Fähigkeiten entwickelt werden, wo Menschen sich zu Menschen verhalten, ist ein durchaus utopisch-perspektivischer Bereich, ist etwas, was man lernen muss. Es ist eine Qualität, Mensch zu sein, die nicht allen bisher innewohnt. Sonst würden ja nicht so viele Kinder verwahrlost und sonst was. Es ist also ein qualifizierter menschlich-soziale Nähebereich, der gehört aufgewertet. Und zwar auch von euch, wenn ihr sprecht. Sodass alle, und dann müsst ihr auch sagen, alle, auch Männer, sollten die Möglichkeit haben, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten. Und dann diskutiert das in einer Männerrunde, was sie davon halten. Aber lasst sie selber sprechen. Sprecht nicht über sie. Sprecht über euch. Und ihr werdet feststellen, ihr habt dieses Problem. Eigentlich findet den Bereich auch ein bisschen marginal. Und eigentlich findet ihr euch ein bisschen wie Gott, wenn ihr sagt, es ist auch prima. Oder darin findet Leben statt oder so. Aber das dauert nicht lange. Ihr müsstet das diskutieren. Ihr müsst euch da drin bewegen. Ihr müsst das mit historischer Erkenntnis verknüpfen, mit euren Erfahrungen verbinden. Und dann könnt ihr ja auch alle miteinander sprechen. Und nochmal zu dieser nachdenklichen Frage. 5 saßen zusammen und 3 waren aus qualifizierten Berufen und der Rest war Hartz IV und so weiter. Und die konnten nicht miteinander sprechen. Ich habe mal eine Arbeitsgruppe auch mit Erinnerungsarbeit gemacht, die hieß Gewerkschafterinnen-Tagebuch. Und die Frage von den Frauen war, sie wollten in einer reinen Frauenfabrik Balsen, wollten sie als Betriebsrätinnen gewählt werden, aber die Arbeiterinnen wählten immer die wenigen 4 Männer, die in der Facharbeit für die Reparatur der Maschinen dort waren. Und wollten nicht diese Frauen wählen. Und was können sie tun? Und dann haben wir die Geschichten geschrieben. Und ihr glaubt es gar nicht, wie die über die Frauen geschrieben haben. Sie hassten diese Frauen, sie verachteten sie. Sie fanden, dass sie irgendwie nur über Frisuren sprechen oder über Küchenrezepte oder jedenfalls, dass sie verächtlich sind, sodass es ganz klar war, dass die sie niemals wählen konnten. Denn sie hätten nicht diese Frauen vertreten, sondern imaginäre Frauen, von denen sie sich dachten, die müssten vertreten werden. Während die Männer, haben wir dann auch die Frauen, haben auch geschrieben, was machen die Männer? Die kommen rein und sagen, kannst du mir nochmal so ein Kuchenvideo? Letzte Woche war derartig klasse und diese neue Haarfarbe steht dir so gut und so. Und sie gaben den Frauen das Gefühl, anerkannt, geschätzt und ja, vielleicht sogar geliebt zu sein. Mussten natürlich gewählt werden. Und der Vorschlag in dem Fall war, mach doch mal ein Weihnachtsfest nur für Frauen. Nur ihr, alle zusammen. Dann haben sie gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Wenn die Männer fehlen, fehlt die Spannung. Und wie soll das ein Fest werden? Das wird kein Fest. Und außerdem werden wir die Arbeiterinnen nicht dazu bekommen. Am nächsten Tag stellte sich heraus, der Betrieb hatte das Weihnachtsfest gestrichen, um aus Geldeinsparungsgründen. Und die Männer hatten sich schon zusammengeschlossen, einen eigenen Kegelabend zu machen. Stattdessen. Sodass die Frauen ohnehin übrig blieben. Und jetzt konnten sie endlich durch die Kontingenz, dass die Politik des Betriebes gerade so war, das Weihnachtsfest miteinander machen. Die haben eine so göttliche Politik hinterher zusammen gemacht. Und alle zusammen. Alle zusammen erkannten sie auch, wie sie einander nicht achteten. Die einen, die anderen nicht. Die unteren, die mittleren nicht. Die mittleren, die unteren nicht. Und was da drin zu tun war. Sie können natürlich dann miteinander diskutieren. Das war nur eine Ausführung zu der Frage, versucht doch mal, wenn ihr politisch agitiert, handelt, denkt, nicht die anderen zu antizipieren, sondern wenn ihr sie braucht, fragt sie. Fragt sie, was sie davon halten. So die Männer zu 4 in 1. Und so die Männer zur Frage von Teilzeitarbeit. Was haltet ihr davon? Wie wäre das? Verbunden mit eurem Diskurs, wie toll dieser Bereich der sozialen Entfaltung ist. Ich glaube, ich habe sie alle, ne? Nein, ich habe noch ein Element. Es gibt noch so eine schöne Losung, die in dem letzten Bildungsstreik kam und in Berlin hing und die hieß Reiche Eltern für alle. Ist auch so eine wunderbare Losung, weil natürlich, wenn alle Eltern reich sind, wenn alle reiche Eltern haben, nicht, dann haben wir dieses Problem gelöst. Und aber sofort ist auch eine Stolperlosung und viel, viel besser als Gysis Reichtum für alle. Ich war, da ist der Stolperstein nicht drin, Reichtum für alle, sondern soll das weltweit gedacht sein, Reichtum für alle? Oder wie? Oder wie machen wir das? Reicht unter alle, aber reiche Eltern für alle, das sieht man sofort, das geht nicht. Da ist in der Bildungspolitik eine Macke drin und man kann sich selber aufklären und das ist wieder der Punkt an euch. Sie müssen sich selber aufklären. Das ist nicht eine Idee des Zwangs, sondern der Selbstaufklärung. Und dann ist es ein Prozess und es ist nicht von heute auf morgen. Aber es würde zum Beispiel für eine Linke absolut zwingend machen, dass radikale Arbeitszeitverkürzung, nicht bloß ein bisschen, die zentrale Forderung ist, gekoppelt an die drei anderen. So. Wolf, was wolltest du gerade sagen, was falsch war? Das Mittelalter bei dem am Frühstückstresen. Am Frühstückstresen. Du wolltest sagen, das ist nicht mittelalterlich, sondern...
Das ist kapitalistisch. Nicht mittelalterlich. Der Kapitalismus ist das Bauerische im Vergleich zum Mittelalter. Das Mittelalter hatte richtige Schutzeinrichtungen. Wie viel Arbeit, wie viel Nichtarbeit. Da war das begrenzt. Ne? Und diese Begrenzungen wurden dann eingerissen.
Ja.
Insofern macht das Mittelalter nicht schlecht. Oder das ist einfach unhistorisch.
Gut. Das ist die Hartz-IV-Losung, nicht? Die, wenn ihr das Buch von Hartz lest, ihr findet den von Henry Ford zu Peter Hartz, den Text auch in diesem Buch, wenn ihr das Programmbuch von Hartz lest, Peter Hartz, bevor er in die Hartz-Kommission gewählt wurde, die dann die Hartz-IV-Lösung ausgearbeitet hat. Bevor das hat er ein Buch geschrieben, das hieß Job Revolution. Auch halb Englisch, nee, ganz Englisch. Job Revolution ist ja ganz Englisch. Worin er ausgeführt hat, wie er sich den neuen Menschen vorstellt, den er für diese neue Arbeitsweise braucht. Und das ist absolut ungeheuerlich, weil da wird durchgerechnet, wie der immer schneller, immer rationeller im Stabheim arbeitet, fit, flexibel und fantastisch. Und dann wird ausgerechnet, wenn der Mensch eine Maschine wäre und wir würden den in unsere Fabrik stellen, würden wir doch sehen, dass da nicht so viele Stillstandszeiten sind, sondern die Maschine beständig läuft. Wenn ich den Menschen angucke, sehe ich, er ist ganz lange Kind, wächst heran, bis er in den Arbeitsprozess eintritt, sind schon so und so viele Jahre vergangen. Dann geht er raus, so und so viele alte Jahre arbeitet er auch nicht. Nachts arbeitet er nicht. Über Tage arbeitet er sowieso ganz viele Stunden nicht. Dazu kommen Ferien und Urlaub. Dann kommen die Feiertage, ganz viele und noch Zusatzfeiertage drin. Kurz, wenn ich das alles zusammenzähle, habe immer noch den Menschen vom ersten Tag seiner Geburt bis zum Tag seines Todes als Maschine gedacht, stelle ich fest, 90% sind Stillstandszeiten. Diese 10%, die der arbeitet, muss er dann aber rennen, rackern, rasen. Und wenn ich das durchsetze, werden ganz viele nicht die nötige Geschwindigkeit zum Take-off haben in die Arbeitswelt, auch schön gesprochen, an den Rändern herunterfallen. Wir müssen also rechnen, dass wir ein Drittel der kommenden Jugendlichen an den Rändern verlieren. Mit dem Rest machen wir dann diese Auslastungsgeschichte, Rennen, Hackern, Brasen. Wenn sie sich beschweren, sagen wir, du arbeitest ja sowieso 90% deines Lebens nicht. So, das ist Hartz IV vorher veröffentlicht, vor Hartz IV. Und da ist diese 4-in-1-Perspektive, wenn ihr dieses immer gleichzeitig dazu denkt, doch geradezu ein Choral an Menschlichkeit, der jetzt in diese Arbeitswelt kommt. Und das könntet ihr dann bildungsarbeitsmäßig, Bildungspolitik und arbeitsmäßig durchsetzen. Und dann noch eine ganz, ganz kleine Korrektur im Ich korrigiere euch ungern, aber ganz klar, Kultur, man würde nicht sagen, Arbeit ist eine Ressource. Und damit meinen, ein Arbeitsplatz ist eine Ressource. Den haben einige und den wollen die nicht an die anderen geben, weil sie es hüten wie einen Goldschatz. Da ist sozusagen alles schon verloren. Denn die Arbeitskraft hat ja jeder Einzelne. Das ist die Ressource, die jetzt eingesetzt und verbraucht wird. Und der Arbeitsplatz ist die Form, in der jetzt ein Teil der gesellschaftlichen Arbeit, nur ein Teil, gegen Lohn verrichtet wird. Das ist ein ganz anderer Blick darauf. Ne? So. Gut. Also prüft ihr das, wie die Männer das halten. Wenn ihr das euch alle sowieso schon eingefügt habt. Und doch noch ein Element. Bei vollem Lohnausgleich ist eine Forderung, die für mich nicht nur, kommt jetzt ein gefährliches Pflaster, ne? Die nicht nur so lange verbraucht wurde, sondern ich weiß auch nicht, ob wir uns, wenn wir alle an der Politik und Gestaltung beteiligt wären, die Gesellschaft so denken, dass alle genau den Lohn bekommen, den sie bislang hatten. Also die Kleinen den kleinen Lohn, die Großverdiener den großen Lohn. Weil wir uns eine Umgestaltung der Gesellschaft nur unter Wiedereinsetzung der gleichen Hierarchien denken. Ich glaube, dass wir anfangen müssen, etwas großzügiger zu denken. Die sozialen Garantien des Lebens ist doch was anderes. Da muss er doch nicht, wenn er, sagen wir mal jetzt für euch ganz wahnsinnig, 5.000 Euro im Monat hatte. Müssen wir doch nicht sagen, der kann doch aber nur auf 4 Stunden gehen, wenn er 5.000 Euro hinterher herauskommt. Sondern er, wie alle anderen, müssen von dem Gesamttopf, der ist ja viel höher als nur Hartz IV, ne? Der ist sehr viel höher, die einzelnen Elemente sind ja sehr viel höher. Es müssen die sozialen Garantien des Lebens drin sein und dafür alle ja auch noch Entfaltung schöpferischer Fähigkeiten und sowas drin sind. Müssen auch Geige spielen bezahlt werden. Und was sie sonst noch sich ausdenken, ist das schon mehr als das Lebensminimum von Hartz IV. Aber muss es der volle Lohnausgleich für alle sein? Ich würde das nicht auf meine Forderung tun. Ich würde sagen, alle 4 Elemente müssen möglich sein. Und so, dass alle ein gutes Leben führen. Bedauerlicherweise müssen wir nun das auch noch global denken. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie würde eigentlich eine Weltgesellschaft sein können. Die würde gewiss nicht auf dem gleichen Niveau, wie wir sind, für alle sein. Das nachzudenken verlangt aber dann, wenn wir keine Diktatur wollen, Ökodiktatur zum Beispiel verlangt, dass wir an der Politik beteiligt sind, die jetzt die neuen Maßstäbe setzt. Nur dann können wir praktisch eine Gesellschaft formieren, mit der wir einverstanden sind. Und die würde, glaube ich, nicht den vollen Lohnausgleich haben. Meine nicht.
Jedenfalls nicht oben. Ne? Hm? Nicht in den oberen Gehaltsklassen, aber ganz klein.
Du sprichst immer noch davon, dass die ganz wenig haben, sollten nicht noch weniger haben. Das ist doch selbstverständlich.
Ja, aber die Kluft zwischen Hartz IV und 5.000 Euro ist natürlich groß. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Missverständnis. Also was ich meine, war auch... Warst du schon fertig?
Nein, das war schon fertig. Ja.
Ich habe ja gesagt, so etwas wie Lohnausgleich. Also so, dass verständlich wird, dass nicht mit dem Begriff Teilzeitarbeit verbunden wird, Teil Einkommen, was nicht langt, in Klammern, sondern dass man in irgendeiner Form oder wir klar machen müssen, Teilzeitarbeit, aber die gleichzeitig ein Einkommen garantiert, von dem man gut leben kann. Das
meint. Es gehört also ein Diskurs dazu. Also
diesen Begriff möchte ich ja gar nicht verwendet haben. Ich will den Inhalt transportieren mit einer anderen Formulierung.
Einkommen für gutes Leben ist ganz gut, weil man dann nämlich darüber nachdenken muss, was ist ein gutes Leben. Und dann hat man schon wieder ein neues, schönes Feld eröffnet, weil wir ja auch nachdenken müssen, was ist eigentlich gute Arbeit? Nicht jeder Job, nicht ein Callcenter. Bei den Attac-Frauen war eine dabei, also am letzten Wochenende, die sagte, ich habe eigentlich nicht so schlecht verdient, aber ich war in so einem Callcenter und plötzlich kam ich darauf, dass es eigentlich gar kein gutes Leben ist und gar keine gute Arbeit ist. Und jetzt möchte ich bei euch mitmachen, um nachzudenken, was wäre eine gute Arbeit und was wäre ein gutes Leben, in das ich mich einfügen würde mit dem, was ich gelernt habe. Ich hatte ganz viel gelernt, die war Krankenschwester. Und dann mit Sozialpädagogik als Studium und dann keine Arbeit und dann Callcenter. Aber sowas kriegen wir massenhaft und damit arbeiten wir und dann können wir das, die Erfahrungen bündeln und Erfindungen machen, was ist ein gutes Leben für alle. Und das ist, glaube ich, mit dem Lohnausgleich schlecht gesprochen. Dieser Chefarzt da, in seiner Abteilung Chefarzt, der sogleich für die Teilzeitarbeit für alle war, sagte, ich brauche keinen vollen Lohnausgleich. Ich hatte gar nicht darüber gesprochen. Aber er wusste, dass die Gewerkschaften das so ergänzen würden. Und er sagte, ich brauche keinen vollen Lohnausgleich. Ich kann durchaus mit weniger auskommen, wenn ich ein besseres Leben habe. Das gilt für die oberen Spitzen natürlich nur und nicht für euch. Aber das lässt sich ja doch dann diskutieren und verhandeln und Maßstäbe setzen. Und schon kriegen wir eine allgemeine Diskussion, wo nicht die drei mit den Achten nicht reden können.
Aber sind da nicht unheimlich Ängste, die man erfahren muss? Muss man da nicht auch mehr psychologisch rangehen?
Ja.
Wo sind die Ängste?
Wie soll man den Leuten die Angst nehmen?
Welche sind denn die Ängste? Ich fand eigentlicherweise die Hauptangst, aber jetzt in einem anderen Feld, nämlich in den feministischen Theorien zur Krise, die Hauptangst, dass sie nicht denken wollen, dass es so, wie es ist, nicht geht und deswegen nicht über Kapitalismus sprechen. Ich konnte plötzlich diese Angst verstehen, weil es natürlich viel beruhigender ist zu denken, die machen das zwar nicht gut, aber Merkel und Westerwelle werden es schon richten. Das ist auch ein unheimlicher Gedanke. Aber irgendwie wird doch gedacht, es wird schon sich wieder einrenken. Es war vorher nicht gut, aber es soll eingerenkt sein. Und ringsum werden dann wieder 8000 entlassen. Und die eigentliche Berg kommt noch. Vielleicht geht er an uns vorbei. Verschont dieses Haus, zünd andere an. Oder so. Diese Ängste, aber welche Ängste? Zu vier in einem? Wieso?
Nein, ich meine zu vier in einem. Ja, doch, ist ja zu vier in einem. Ich meine, dass man mit diesem Lohnausgleich, eben mit voller Lohnausgleich, wirklich leben kann. Also, dass man mit dem Geld auskommt. Dass eben nicht genügend da ist. Das wird uns ja seit über 30 Jahren gesagt, es ist nicht genügend Geld da, damit alle gleich viel haben oder alle gut leben können. Diese Ängste muss den Leuten noch genommen werden. Das ist doch schon, die haben doch schon Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Ich habe vor anderthalb Jahren oder was von einer Französin, ich weiß den Namen jetzt nicht, gehört, dass die Leute sich noch kloppen werden um die Arbeit. Und die haben jetzt ja schon Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Das sind ja Wahnsinnsängste.
Aber erklärt mir doch mal, warum diese Regierungsparole, es ist nicht genügend Geld da für X, Y und Z. Nicht für Schulen, nicht für Kindergärten unter von der Leyen wohl, aber jetzt nicht mehr. Und für alles Mögliche ist nicht genügend, für Renten um 0,1% Erhöhung oder so, ist überall nicht genügend Geld da. Warum ist denn das nicht wie eine Bombe eingeschlagen, dass diese Regierung, die kein Geld hat, plötzlich Milliarden hat?
Ja, das
ist nicht eingeschlagen. Sie haben CDU und FDP gewählt. Sie finden das völlig korrekt, dass die wie im Haushalt eine geheime Kasse hatten, wo Groschen weggespart werden, die jetzt ausgegeben werden können.
Ja, aber jetzt werden Sie ja argumentieren, das Geld war nicht da, das war auch Pump, das müssen wir jetzt Jahr für Jahr wieder reinholen. So argumentieren wir jetzt, wenn Sie Ihre
Frage. Du konntest es doch verstehen, Wolf, warum das geklappt hat. Warum das nicht eingeschlagen hat wie eine Bombe und alle Energie ging nach links, sondern warum wählen Sie CDU und FDP, um aus der Krise zu kommen?
Das ist aber ein neues Thema nochmal. Wenn man Angst hat, dann regelliert man, dann zieht man sich zurück. Man wird defensiv. Und defensiv heißt, die Erfahrung haben, die wissen schon am besten, wie man es macht. Da wählt man die alles scheiße. Aber in dem Moment, wo drüber geredet wird, löst sich die Angst. Das ist halt die beste Strategie. Ich meine, das ist doch nur eine Beratung praktisch über, wie kommt man in Bewegung. Das darf man nicht verwechseln mit einem Plan für alle Zukunft. Da hat das keinen Sinn. Wie kommt man in Bewegung? Wie kann man diese Angst lösen? Wie kann man die Verkrampfungen lösen? Und was wir gesagt ist, die Leute zum Reden bringen. Die Leute zum Miteinander darüber reden bringen. Und dann geht irgendwas los. Irgendetwas bewegt sich. Irgendetwas Festgefahrenes fängt an. Und dann muss ich, also wer dann von euch irgendwo in solchen Prozessen ist, ist dann gefragt mit List und Geistesgegenwart in dieser Bewegung zu intervenieren. Unter anderem, wie die anderen auch. Dann muss man sehen, wie das weitergeht. Also man darf sich Politik nicht so vorstellen, das ist wie ein Grundsatzprogramm einer Partei. Das ist nicht die wirkliche Politik. Darf ich noch einen Marx dazu zitieren?
Du glaubst es, ich habe so viel Marx zitiert.
8 Tage wirkliche Bewegung sind mehr als 8 Jahre Programmdiskussion. Ja, weil da sind die Leute in Bewegung kommen. Die ändern sich wirklich. Die lernen sich anders kennen, als sie sich vorher eingeschätzt haben. Die lernen andere anders kennen, als sie sich vorher eingeschätzt haben. Es kommt in Bewegung. Und es soll nicht heißen, dass wir nicht auch über strategische oder über strukturelle Ziele stellen müssen. Aber vielleicht gehen da doch 2 Themen durcheinander. Das eine Mal eine Art, so müsste das richtige Leben sein, dass man für all diese Grunddimensionen ein gewisses Zeitmaß hat und nicht in eins eingesperrt wird, sich kaputt macht, während die anderen ausgesperrt sind und dort verkümmern und so weiter. Und das ist im Grunde eine Zielvorstellung. Gutes Leben kann nicht anders sein, als dass ein Individuum an all diesen Bereichen teilhat und nicht aus- oder eingesperrt ist. Das ist eine Dimension. Die zweite Dimension, wie der Teilzeitarbeit für alle, ist eine ganz andere.
Ja klar, das ist
eine rein taktische, listige. Wie kriege ich eine völlig festgefahrene, angstgeladene Situation dazu, dass man überhaupt mal ins Gespräch kommt? Das ist gewisserweise, das ist ein Paradox. Das ist manchmal doch. Teilzeitarbeit ist doch Unsinn. Der Begriff ist doch Unsinn. So, wie du gesagt hast. Doch völlig Unsinn. Wenn es für alle ist, ist doch das Problem auch weg. Das Problem, dass ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz. Ja gut, dann teilen wir die Arbeit einfach zwischen allen. Dann hat keiner Angst um den Arbeitsplatz. Das ist eine Seite. Und zweitens, wenn das für alle ist, ist es nicht mehr Teilzeitarbeit. Sondern das heißt dann jetzt höchstens, dass ich nur einen Teil meines Lebens in Arbeit verwandeln lasse und nicht das ganze Leben. Und die anderen Teile meines Lebens sind andere zu verwandeln. Also das ist mehr eine, wie soll man sagen, das ist das, was ich so das Leben nannte. Und das geht so. Die Dinge in Bewegung bringen. Also das sind 2 Gespräche, die wir da in einem führen. Und dadurch wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ne? Gespräch, wie verstehen wir mit dem Leben? Gespräch, wie können wir uns listig, bewegungsorientiert, dialektisch verhalten?
Ich brauche das in einem.
Und du denkst auch noch an etwas. Die Zeitarbeit für alle gehört ja auch der Zeithorizont, dass man sein Leben einbringt. Denk auch an dein eigenes Leben. Ja? Ich also jetzt am Ende. Ja? Ja, Mensch, die Frau nicht zu sehr, sonst wird es gefährlich. Ja?